Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Finanzbildung, das ist das Thema dieser Folge. Viele Menschen haben ja das Gefühl, dass es ihnen an Finanzbildung mangelt. Dass es insbesondere bei Jugendlichen Bildungslücken gibt, ist leider nicht nur ein Gefühl, sondern wird auch immer wieder anhand von Studien gezeigt. Zuletzt sorgten ja die Jugendstudie des Bankenverbandes und der jährlich von der Schufa durchgeführte Jugendfinanzmonitor für Aufmerksamkeit, auch in den Medien bei diesem Thema. Beide Studien kamen unabhängig zu dem Ergebnis, dass die Finanzkompetenz der Jugendlichen in Deutschland weiter abgenommen hat, die Bildungslücken also eher größer als kleiner geworden sind. Gleichzeitig haben die befragten Jugendlichen aber auch angegeben, dass sie mehr über Finanzen lernen möchten. Ein Bedürfnis, das übrigens laut dieser Studien von Jahr zu Jahr steigt. Warum das so ist, darüber möchte ich heute mehr erfahren. Zudem interessiert mich, warum Finanzbildung überhaupt wichtig ist und was passieren muss, damit sich die offensichtlichen Bildungslücken in unserem Land vielleicht doch irgendwann einmal schließen. Hierzu darf ich Christian Staub begrüßen. Er ist verantwortlich für das Europageschäft von Fidelity International, einem internationalen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Kundenvermögen von rund 800 Milliarden US-Dollar. Er sagt, Deutschland braucht mehr Financial Natives. Herr Staub, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
Vielen Dank, Herr Schumann.
Financial Natives, was ist denn das für ein Wesen?
Ja, ist halt einer dieser angelsächsischen Begriffe, die sich aber gerade bei der jungen Generation sehr gut eingenistet hat. Da geht es einmal darum, das ist eine Generation, die sich auf der Digitalebene sehr gut auskennt, sehr wohlfühlt, aufgewachsen ist mit dem Handy, mit dem Smartphone. Aber auch eine Generation, die sich, wie Sie gerade eben haben anklingen lassen, für Finanzthemen sehr genau und sehr tief interessiert.
Das ist aber neu, oder? Dass die Generation sich für Finanzthemen interessiert.
Naja, wir stellen schon fest, dass über die letzten Jahre das Interesse zugenommen hat. Ihre Studie, die Sie eben erwähnt haben, ist dennoch richtig. Da ist ein ganz, ganz großer Nachholbedarf, gerade in der jungen Generation. Aber wir sehen die Phänomene auch am Aktienmarkt, wo wir ja belegen können, wenn wir die Studie des Deutschen Aktieninstituts beispielsweise heranziehen, dass sich gerade in der jungen Generation, in dem Bereich der 15- bis 29-Jährigen, die Anzahl Aktionäre in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Und das schließt ja auch darauf, dass da ein echtes Interesse da ist.
Okay, Interesse ist vorhanden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass durch Apps auf dem Handy der Zugang zum Kapitalmarkt vereinfacht worden ist. Dennoch zeigen die Studien ja, dass die Finanzbildung sich nicht unbedingt positiv entwickelt hat. Bevor wir da einsteigen und schauen, was sich tun muss in Deutschland, damit die Finanzbildung auch besser wird, müssen wir erstmal die Frage klären, worum geht es eigentlich bei dem Thema Finanzbildung? Was steckt denn da drin?
Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Leute, die im Finanzmarkt teilnehmen, heißt noch nicht unbedingt, dass sie sich auch wirklich auskennen. Und da würde ich sehr stark unterscheiden zwischen Spekulation und Investition. Und das Thema Ausbildung ist ganz wichtig, um die Leute in Richtung Investieren zu bewegen. Es geht nicht um kurzfristige Spekulation, es geht darum, Vermögen langfristig aufzubauen. Und es geht jeden an. Das ist ein Thema, was mit Gesundheit zu tun hat, finanzieller Gesundheit zu tun hat. Also da kommt auch eine sehr große gesellschaftliche Verantwortung. Und schlussendlich müssen wir Wege finden, um die breiten Personenkreise in der Gesellschaft früh abzuholen, sich auch für das Thema zu interessieren und zu begeistern. Aber eben klug zu begeistern. Und da haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten gerade auch im Zuge der Pandemie erlebt, dass gerade wegen dieser Einfachheit dieser Apps da sehr, sehr viel Spekulation plötzlich stattgefunden hat, sich Leute am Finanzmarkt engagieren mit sehr nicht rationalen oder auch sehr kurzfristigen Gewinnmaximierungszielen, die es zu überdenken gibt. Denn es geht ja darum, Altersvorsorge zu betreiben, langfristige Sparen anzusetzen. Und da fehlt eben der Grundstock der Ausbildung, wie Sie richtig erwähnen.
Also Sie sagen, vom spielerischen Spekulieren über Apps hin zum strategischen Investieren für den Vermögensaufbau auch im Alter über die Finanzbildung zu kommen.
Das ist der absolut richtige Weg. Jetzt, diese Apps sind ja nicht nur schlecht, denn was einfach zu bedienen ist, hat ja durchaus auch seinen Charme. Und wir wollen ja die Leute dazu bewegen, sich auch aktiv zu engagieren, nicht nur akademisch, nicht nur über Wissensaufnahme, sondern in der Tat auch Dinge auszuprobieren. Insofern ist dieser Trend, dass es diese Möglichkeit gibt, erstmal eine gute. Nur es muss halt mit einer gewissen Substanz erfolgen. Und da sehe ich ein gewisses Risiko, dass man über Foren auch teilweise nicht seriöse Partizipanten am Markt gewisse Tipps aufnimmt und dann die einfach mal umsetzt, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was hat es langfristig für Folgen und welche Risiken gehe ich ein?
Also es geht am Ende des Tages auch um so eine Art Risikomanagement, persönliches Risikomanagement, dass ich eben nicht jedem Trend hinterherlaufe, sondern eben kompetent diese Investitionsentscheidungen treffe, richtig?
Das muss das Ziel sein. Und wir wissen aus den Studien, dass sobald es um komplexere Finanzbegriffe geht, die Mehrheit der Bevölkerung nicht Bescheid weiß. Vielleicht kann gerade mal die Hälfte erklären, was eine Aktie ist oder wie sich eine Rendite berechnet. Aber sobald wir in tiefere Themen einsteigen, Diversifikation, was ist ein ETF, was ist der Effekt eines Zinseszinsmodells, da ist natürlich die Mehrheit der Bevölkerung sofort überfordert.
Ja, oder überhaupt der Zusammenhang von Chance und Risiko. Das ist ja oft, man sagt ja in Deutschland ganz häufig, Aktien sind riskante Instrumente. Dass da Chancen dahinter stecken, wenn da Risiken dabei sind, das wird ja kaum gesehen. Also gerade bei dem Thema Altersvorsorge heißt es ja immer, bloß kein Risiko eingehen. Das Geld, das eingezahlt wurde, das muss auch wieder rauskommen, so nach dem Motto. Dass da Chancen entgehen, das wird ja kaum wahrgenommen. Bevor wir auf die Frage eingehen, was sich denn eigentlich ändern müsste, würde ich gerne noch mal eine Frage dazwischen schieben, nämlich die Frage, warum ist das Thema Kapitalmarkt oder Vermögensbildung am Kapitalmarkt überhaupt ein wichtiges?
Nun gut, wir befinden uns ja in einer Zeit, in der die ökonomischen Aussichten nicht unbedingt klar sind. Ja, wir kommen aus dieser Pandemie, während der sich die Staaten erstmal sehr stark verschuldet haben, in der auch die Zinsniveaus nahe Null oder teilweise in gewissen Ländern sogar unter Null liegen. Das heißt, es ist für den Sparer erstmal sehr schwierig geworden, überhaupt eine Rendite zu erwirtschaften. Und insofern wird Altersvorsorge nur möglich sein in Zukunft, indem man sehr vorsichtig, behutsam und sehr diversifiziert ein Portfolio anlegt. Und diesen Schritt gilt es erstmal zu tätigen. Das heißt, das alte Sparkonto, auf das sich viele verlassen haben in den letzten 30 Jahren, dass man einfach Geld auf die Bank bringt und dass daraus mehr wird, der Traum ist leider geplatzt.
Ich dachte immer, die Rente sei sicher.
Nun gut, das ist ja eine Aussage der Politik. Und ich überlasse es auch der Politik, das weiter zu kommentieren. Wir haben in dem Zusammenhang in ganz interessanter Weise aktuell als Teil der Koalitionsverhandlungen ja die Diskussion, die gesetzliche Rente möglicherweise mit einer Aktienquote zu versehen. Also in der Tat auch diese Langfrist-Ansparmodelle mit ins System einzubringen. Wird man sehen, was bei rauskommt. Die Rente, so wie sie heute in Deutschland steht, kann per se nicht sicher sein, denn wir haben einen demografischen Wandel. Das heißt, wenn ich ein Umlageverfahren habe, in dem die jungen arbeitsaktiven Leute für die alten, nicht mehr aktiven Leute bezahlen und die Anzahl junger Leute immer geringer wird gegenüber den alten Leuten, ist es mathematisch einfach eine Schwierigkeit, das System am Leben zu halten.
Das heißt, ich muss als Privatperson aktiv werden.
Wir werden nicht drum rumkommen.
Okay,
auf also, alle Fälle.
Jetzt gibt es ja neben dem, ich sag mal, der großen Herausforderung, Alterung der Gesellschaft, noch so ein paar andere Themen, die die Politik gerade bewegen. Das ist zum Beispiel das Thema Klimawandel oder Digitalisierung. Welche Rolle spielt denn der Kapitalmarkt in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist ja der spannende Punkt. Man darf ja den Kapitalmarkt nicht immer nur aus Sparer- und Anlegerseite sehen. Das ist die eine Seite. Und in der Tat, es geht darum, Altersvermögen anzusparen und aufzubauen. Aber da gibt es ja noch eine ganz andere Seite, nämlich da, wo das Geld hingeht. Und wir wissen, wir sind als Gesellschaft in einer ganz, ganz großen Transformation, Energiewende als Stichwort. Wir müssen uns hinbewegen in Richtung einer CO2-neutralen Gesellschaft. Das bedingt enorme Investitionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Man denkt nur an die Infrastruktur, man denkt an erneuerbare Energien, die da aufgebaut werden müssen. Man denkt aber auch an die ganzen Immobilien, denn wir wissen, dass der Immobilien-CO2-Ausstoß eines der größten Probleme überhaupt ist. Also neue Isolation, neue Fassadentechnik und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich nicht nur sparen und investieren will und Vermögen aufbauen will, nein, wenn ich auch Teil sein will dieser großen Transformation, die ansteht in Richtung einer CO2-neutralen Gesellschaft, dann bin ich eigentlich verpflichtet, auch mit zu investieren.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf, Altersvorsorge auf private Verantwortung ist notwendig, weil die gesetzliche Altersvorsorge nicht mehr richtig funktioniert aufgrund des demografischen Wandels. Und gleichzeitig gibt es einen sehr hohen Kapitalbedarf, um die transformatorischen Herausforderungen zu bewältigen. An der Stelle kommt dann Altersvorsorge und Transformation zusammen. Das Bindeglied ist der Kapitalmarkt. Und um den Zugang herzustellen, brauche ich Finanzbildung.
Genau so ist es.
Wunderbar. So, jetzt muss man nur noch die Politik davon überzeugen, dass sie an der Stelle Rahmenbedingungen setzt, um Finanzbildung auch, sag ich mal, der Breite zugänglich zu machen. Was muss denn passieren, dass die heute schon so bekannten Digital Natives zu diesen Financial Natives werden?
Also die Politik hat da in der Tat eine große Rolle, die sie spielen soll, spielen muss, aber ich will nicht alles auf die Politik schieben. Wir haben glücklicherweise auch auf privater Initiative auch sehr gute Repräsentanten, die Finanzbildung sehr aktiv betreiben. Ich denke da an eine Schülerinitiative ursprünglich, die nennt sich Zukunftstag. Die geht ganz aktiv in verschiedene Schulen und reserviert einen Tag, um Finanzbildung zu betreiben. Wie schließe ich eine Versicherung ab? Weshalb brauche ich eine Versicherung? Wie mache ich ein Konto auf? Und so weiter und so fort. Wir haben glücklicherweise auch das auf privater Basis, wenn man sich etwas auf YouTube auskennt, eine immer größere Anzahl von Personen und Gruppen, die sich wirklich mit großem Aufwand dahinter setzen, Programme zu gestalten, die wirklich Wissen vermitteln. Da verbringe ich sehr viel Zeit drauf. Das macht auch richtig Spaß, wenn man sich da in ein neues Thema einknien will. Da gibt es eine große Anzahl von interessanten Sachen zur Verfügung. Aber der Staat natürlich hat eine große Rolle zu spielen. A, Vorbildfunktion. Es ist schon etwas stoßend, wenn sich auch Minister wie in den letzten Monaten zum Thema äußern und sowas sagen wie, ich habe keine Aktien, ich habe mein ganzes Geld auf dem Sparbuch. Also diese Vorbildfunktion, das muss man anders handhaben. Zum Zweiten gibt es aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die gelegt werden müssen, um gerade diese private Altersvorsorge stärker zu bevorteilen.
Was meinen Sie mit gesetzlichen Rahmenbedingungen an der Stelle?
Wir haben ja gute Beispiele, auch in Europa, wo für bestimmte Fondslösungen, Investitionslösungen auch Steuervorteile gesprochen werden. Italien ist ein gutes Beispiel, wenn es da um Mittelstandsfonds geht, also Fonds, die direkt in den lokalen eigenen Mittelstand investieren. Dafür gibt es steuerliche Abzüge. Wir haben in der Schweiz beispielsweise ein Modell, da gibt es eine dritte Säule, also neben dem staatlichen Umlageverfahren, neben dem betrieblichen Altersvorsorgesystem, ein privates Altersvorsorgesystem, wo jeder Bürger pro Jahr zum gewissen Betrag in ein steuerfreies Vehikel investieren kann. Also da ist die Politik schon auch gefordert, die Rahmenbedingungen zu verstärken.
Letztendlich muss die Politik, wenn ich es richtig verstehe, Anreize schaffen, damit die Privatpersonen am Kapitalmarkt investieren.
Anreiz ist wichtig, aber Bildung ist das zweite Thema. Ja, es muss eben Hand in Hand passieren. Denn nur Anreiz ohne Ausbildung, das wird auch nicht funktionieren.
Jetzt ist es in Deutschland mit der Finanzbildung in den Schulen ja nicht so weit her. Also wenn man gerade mit jungen Leuten spricht und fragt, na, was hast du denn in der Schule über Finanzen gelernt, dann kommen meistens lange Gesichter, verbunden mit eigentlich der Aussage, ich habe gar nichts gelernt und ich würde aber ganz gern was lernen, weil ich das Gefühl habe, dass das wichtig ist. Also die Schule spielt offenbar eine wichtige Rolle, um gerade junge Menschen zu erreichen. Dort sind sie jeden Tag. Und nun ist Finanzbildung auch ein Thema, wo man erstmal einen Zugang zu erhalten muss. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass Finanzbildung zum Pflichtprogramm in deutschen Schulen werden müsste?
Wir brauchen dafür natürlich auch die richtigen Lehrkräfte. Also es ist nicht so einfach, das einfach von oben nach unten zu bestimmen. Ich denke auch, dass es in einer spielerischen Art und Weise geschehen muss. Denn in der Tat, Sie haben es richtig erwähnt, das ist eine relativ trockene Materie. Da gilt es auch, das Ganze spielerisch umzusetzen. Ich denke da gerade auch an Technologie, also dieses Thema Apps, dieses Thema kurze Videos, Podcasts, Also wirklich Wege zu finden, wie man die Leute auch spielerisch in das Thema, an das Thema ranführen kann. Ich glaube aber, das Interesse ist sehr tief. Denn auch, und ich sehe das bei meinen eigenen Kindern im Teenageralter, die machen sich Gedanken, langfristige Gedanken. Das ist nicht nur Generation kurzfrist. In der Tat stellen die sich die Frage, wie gründe ich mal eine Familie, wenn ich 30 bin. In der Tat fragen die sich, wie geht denn überhaupt ein Altersvorsorgesystem und was kommt da am Ende bei rum? Also man kann schon diese ganz großen Themenblöcke auch mit sehr jungen Leuten diskutieren.
Lassen Sie uns mal vielleicht den Blick ins Ausland werfen. Sie sind ja auch viel gereist und kommen in der Welt rum und haben schon an vielen Orten gearbeitet. Wie machen es denn andere Länder?
Ich war, wie Sie richtig sagen, in Asien tätig, in den USA tätig, in Deutschland, in der Schweiz tätig und war jedes Mal als lokaler Angestellter unterwegs. Das heißt, ich habe in meinem Leben, glaube ich, 5 oder 7 Altersvorsorgesysteme miterlebt, mit allen guten und schlechten Facetten. Ich glaube, es gibt nicht das eine Modell, was alleinstehend richtig ist. Ich denke in der Tat, das vorerwähnte Modell, was auf mehreren Säulen steht, und das leuchtet jedem ein, der mal ein Haus gebaut hat, ist wahrscheinlich das sicherste System. Also ein System, was einerseits in der Tat auf umlagebasierten Strukturen beruht, dass nämlich die arbeitende Bevölkerung für die nicht mehr arbeitende Bevölkerung zum gewissen Grad sorgt, aber das eben kombiniert mit einer Leistung, die aus den Unternehmen heraus gefördert wird, also betriebliche Altersvorsorge, und dann nochmal kombiniert mit einer Eigenverantwortung, wo jeder für sich selbst wählen kann, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber auch da in geleiteten Bahnen, und da kommt die Politik wieder ins Spiel.
Haben Sie beim Thema Finanzbildung da auch Beobachtungen machen können im Ausland?
Also ich würde schon sagen, dass gerade in meiner Zeit in Asien, ist natürlich eine unglaublich stark aufstrebende Weltregion, dass da das Thema, gerade das Thema Risiko, ganz anders gesehen wird. Bei uns wird ja Risiko immer sehr negativ behaftet. Ja, also es geht darum, bei einer Investition möglichst wenig Risiko zu nehmen und möglichst kein Geld zu verlieren. Natürlich ist das richtig, nur es gibt halt nur Ertrag, wenn ich ein gewisses Risiko eingehe. Und gerade in Asien ist mir bei den jungen Leuten aufgefallen, dass die sehr viel öfters bereit sind, auch Risiken zu akzeptieren. Nicht sinnlose Risiken, ja, moderate Risiken. Aber die verstehen, dass da ein sehr direkter Zusammenhang ist. Und da, glaube ich, sind wir in Europa ganz generell etwas hinterher. Hat auch mit der Staatsstruktur zu tun. Denn die Eigenverantwortung in Europa, gerade auch in Deutschland, die wurden in den letzten Jahren halt nicht sehr hoch aufgehangen. Eigenverantwortung gering, staatliche Verantwortung sehr groß. Vaterstaat kümmert sich drum. Da haben wir in vielen anderen Regionen der Welt eine ganz andere Ausgangslage.
Das könnte auch mit einer der Gründe sein, warum Deutschland nun das letzte OECD-Mitgliedsland ist, ohne eine eigene nationale Finanzbildungsstrategie. Die OECD hat ja 2008 nach der Finanzkrise gesagt, das Thema finanzielles Wohlbefinden und finanzielle Stabilität ist wichtig und hat den OECD-Mitgliedstaaten empfohlen, nationale Strategien aufzusetzen. Vor 2 Wochen konnte man in der Zeitung lesen, dass Österreich nun als vorletztes Mitgliedsland der OECD auch eine solche nationale Finanzbildungsstrategie hat. Kern dieser Strategie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass Finanzbildung in allen Lebensphasen ansetzt. Also tatsächlich, wie man so schön sagt, von der Wiege bis zur Bahre. Also im Schulalter über die Berufsausbildung, Familiengründung bis hin zum Renteneintrittsalter Finanzbildung vermittelt. Glauben Sie, dass das ein Weg sein kann, den Deutschland auch bestreiten könnte?
Also ich denke, es ist sicher ein Modell, was man sich anschauen muss. Aber nochmal, ich will nicht nur den Staat in die Pflicht nehmen. Ich glaube, wir haben als private Spieler, und da ist natürlich Fidelity auch ein gutes Beispiel für, mit einer großen Millionenanzahl an bereits bestehenden Kunden, da haben wir auch eine Verantwortung als privat agierendes Unternehmen. Und insofern würde ich das schon in verschiedenen Bereichen aufteilen wollen. Da ist der Staat, Rahmenbedingungen, Ausbildung, ja. Da sind die NGOs, also die Stiftungen, die mit vielen Initiativen da gute Arbeit leisten. Die soll man weiter fördern. Das ist gut, das ist richtig. Wir müssen natürlich immer wieder aufpassen, dass wir nicht in ein schiefes Licht geraten, das plötzlich heißt, naja, ihr macht Ausbildung nur, weil es eurem eigenen Nutzen dient. Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Gleichzeitig aber sind es die großen Finanzhäuser, die das Know-how und auch das Kapital haben, in der Ausbildung viel zu machen. Also insofern soll es Hand in Hand gehen mit den staatlichen mit den Stiftungsaktivitäten und eben den privaten.
Ich finde das sehr gut, dass Sie das direkt so ansprechen, weil das ist ja oft, wenn man das in unserer Industrie beobachtet, es gibt auf jeder Webseite irgendwo eine Finanzbildungsecke, es gibt auch Lehrmaterialien, wo dann halt das Logo draufsteht des jeweiligen Absenders. Und das führt in meiner Beobachtung in den Schulen oft zum gewissen Misstrauen auch. Ja. Insofern, aber Sie sagen, Sie haben trotzdem eine Rolle zu spielen. Was machen Sie denn als Fidelity?
Wir machen viele Sachen. Wir in der Tat gehen auch an Universitäten. Wir machen solche Tage, Informationstage. Wir haben Praktikumstellen. Ja. Es geht ja auch darum, Einzelpersonen einzuladen, Werkstudenten als Beispiel, die dann wieder rausgehen und das Wissen hoffentlich an andere weitergeben. Wir haben natürlich auch einen tiefen Fundus an Publikationen, die man auf unseren Websites finden kann, wo man sich einlesen kann in verschiedene Themen. Wir versuchen auf großen Konferenzen auch zu sprechen und auch Innovation zu fördern. Wir investieren in eine große Anzahl an Fintechs. Fintechs ist wirklich so, wir sind jetzt beim Thema Digital Natives, ein Thema, was eben Technologie und Finanz verbindet. Und da braucht es eben auch große Häuser, die Geld investieren und die solchen Startups oder jüngeren Firmen auch helfen, auf die Beine zu kommen. Als kleines Beispiel hier in Deutschland, wir haben eine Partnerschaft mit Moonfare, das ist ein Digital Provider im Bereich Private Equity. Da, glaube ich, können wir als großer Konzern sehr viel beitragen. Und auch das führt über kurz oder lang zu besserer Ausbildung in der breiten Bevölkerung.
Sie sagen, Sie investieren in Fintechs. Sehe ich das richtig, dass Sie an dieser Stelle eben auch über den digitalen Weg versuchen, Zugangsbarrieren abzubauen?
Das ist sicher ein großer Schritt. Ich glaube, in der Tat werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren erleben, dass die Entscheidung, welche Investitionen zu tätigen, sehr viel stärker in Richtung Individuum geht. Einerseits, weil die Ausbildung zunimmt, das ist unser aller Ziel. Zum Zweiten, weil die Technologie das zulässt. Und zum Dritten, weil da einfach ein Bestreben ist, auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist ein Trend, der ist gut. Auch wenn der jetzt, mag vielleicht überraschen für einen großen Player, der als Sammelbecken von einer großen Anzahl Gelder natürlich auch davon lebt, dass Leute uns Geld anvertrauen. Aber ich finde es gut und richtig, dass das Individuum stärker in den Vordergrund kommt. Und da haben wir eine Rolle zu spielen.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückspulen zum Thema Finanzbildung. Glauben Sie, dass sich demnächst etwas an der Vermittlung von Finanzwissen in Deutschland ändern wird?
Ich glaube, es ist kein radikaler Umsturz, der da zu erwarten ist. Aber das Thema hat ganz klar an Bedeutung gewonnen, wegen der bereits erwähnten Faktoren, Pandemie, Finanzierungslage der Staaten und die demografische Entwicklung, die nun mal die private Altersvorsorge eigentlich erzwingt. Und das haben die Parteien in der Breite auch erkannt. Also insofern stelle ich da schon ein beginnendes Umdenken fest, was mit Sicherheit die Gesellschaft in der Breite verändern wird. Aber wir dürfen jetzt auch nicht von ausgehen, dass das schöne Wachstum, was wir erlebt haben, nochmal zurückzugehen zur Studie des Deutschen Aktieninstituts, wo wir ja innerhalb eines Jahres einen Anstieg von 2,7 Millionen Neuinvestoren in Aktien erlebt haben und Fonds. Das ist ein Anstieg von 27%. Das, glaube ich, wird sich nicht einfach so fortsetzen. Da ist vieles auch pandemiebedingt. Aber dass der Trend nach oben geht, da bezweifle ich keinen Moment, dass das auch über die nächsten Jahre so anhalten wird.
Ganz schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Schumann.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.